Kaffeehaustalk, der Sportbusiness-Podcast für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Von und mit Lorenz Kirschlager und Simon-Peter Karamza.
Bis 2016 warst du bei Lola 1 fix angestellt, dazwischen Engagements, wir haben es gehört, bei Sat1, Puls 4, Servus TV. Und dann kam deine neue Station und bis heute Station geblieben, nämlich Sky Sport Austria. Wie ist die Entscheidung gefallen? Weil du warst doch relativ lange bei Laola 1. Reift es dann, dass man zu Sky geht? Hast du proaktiv dich beworben? Hast du ein Angebot gehabt?
Fiel mir nicht leicht, damals Laola 1 zu verlassen. Es war ein sehr familiäres Umfeld. Ich war 8 Jahre dort. Das war meine erste Station im beruflichen Leben, wenn man so möchte, wo ich wirklich lange war. Es hat sich dort wirklich viel aufgebaut über die Jahre und es war schon ein Schritt, wo ich sage, ich tauche jetzt in ein neues Wasser ein, und der hat auch schon Mut erfordert, weil aus einem komfortablen, gemütlichen Umfeld sich zu lösen ist nicht immer ganz so einfach, aber es war damals die Situation so, dass Laola die Eishockey-Rechte verlor und es war absehbar, dass Sky die Eishockey-Rechte bekommen wird. Das hat sich dann so wie wir jetzt circa unterwegs sind im Frühjahr, April, in die Richtung entwickelt. Ich kann mich damals noch erinnern, ich war in Amerika, als dann wirklich tatsächlich feststand, dass Sky sich die Rechte sichert, und muss bei der Gelegenheit dazu sagen, dass Constanze Weiß damals, die ja heutzutage fast schon Chef-Anchor bei uns ist, beim Fußball, schon bei Sky war, Servus Hockey Night Vergangenheit hatte, sprich Eishockey-Vergangenheit, und ich das Ziel hatte, natürlich weiter in Eishockey zu machen, und gewusst habe, mit der Constanze habe ich jemanden, der mir auch helfen kann, vielleicht bei Sky Fuß zu fassen. Und so war es dann letztlich auch. Constanze hat damals mit dem Geschäftsführer Wolfram Pirker, Geschäftsführer für den sportlichen Bereich, ein Treffen arrangiert, und ich hatte dann ein Vorstellungsgespräch, und so hat sich das dann eigentlich entwickelt. Also ich bin mehr oder weniger proaktiv auf Constanze zugegangen, wollte zu Sky, weil ich auch in der Phase das Gefühl hatte, dass das der nächste Schritt in meiner Karriere sein soll und auch es Zeit wird, diesen Schritt zu machen.
Dein letztes Kommentar, das du bei Lola 1 hattest?
Wow! Also es war Sommer damals, also ich bin ja im Juli gegangen, am 31. Juli war der Stichtag, 2016, da war eine Europameisterschaft. Und ich glaube, dass wir auch damals Live-Kommentare zur Euro hatten, Audiokommentare für Wettanbieter. Also gehe ich jetzt mal davon aus, dass es ein Live-Kommentar bei der Euro 2016 war, kann es aber nicht hundertprozentig sagen. Was ich sagen kann, ist, dass wir bis zu 9 oder 10 Kommentatorenkabinen hatten bei Laola, und ich habe meistens in Kabine 7 kommentiert, und als ich das letzte Mal in meine Kabine 7 gegangen bin, war ein A4-Zettel aufgeklebt auf der Glasscheibe mit Guido Friedrich Gedenkkabine.
nie wieder vergeben seitdem.
Vielleicht, ja, ich weiß es nicht. Ja.
Welcher Mitarbeiter hat für die Retired-Kommentatorenkabine gesorgt?
Ich glaube, das war eine Gemeinschaftsaktion. Okay. Aber es hat ein Abschiedsvideo dann auch gegeben, wo auch alle nochmal mir eine Grußbotschaft hinterlassen haben. Habe ich nach wie vor auf meinem Laptop, bin ich auch erst unlängst mal wieder drüber gestolpert. Das sind dann schon schöne Momente, weil man auch merkt, was man der Firma gegeben hat und was man für einen Eindruck bei den Leuten hinterlassen hat. Und ich glaube, das war jetzt nicht so gängig, dass da jetzt jeder ein Abschiedsvideo bekommt, aber die Redaktion hat sich da was überlegt, und sind ja auch wirklich viele Leute dabei, wo ich nach wie vor noch Kontakt habe, die gute Freunde geworden sind. Klar, es lebt sich immer wieder auch mal auseinander, aber man hat vieles sehr gut in Erinnerung, und ich glaube, wenn man die Leute dann auch wieder trifft, dann kann man sich jederzeit in die Augen schauen und dann hat eine gute Zeit zusammen.
So, jetzt haben wir den Abschluss von Laola. Was war dann dein erstes Kommentar oder das erste Spiel, das du kommentieren durftest bei Sky?
Liefering gegen FAC war eine Konferenz an einem Freitagabend in der zweiten Liga, und das weiß ich deswegen noch so gut, weil Liefering ja bekanntermaßen nicht in Liefering gespielt hat, sondern in Grödig. Und tagelang wurde mir nahegelegt, wenn ein Tor fällt, dann schreit Tor in Grödig. Und der FAC ist damals in der zweiten Minute, glaube ich, nach einer Ecke in Führung gegangen, und ich hell aufgeregt, Tor in Liefering! Ja, die Erinnerung wird mir bleiben.
Güter, was von Außenstehenden oft unterschätzt wird, nicht nur TV-Sender, sondern natürlich auch seine Mitarbeiter sind stark von den erworbenen TV-Rechten abhängig. Beispielsweise hat Sky vor, ich glaube, 2 Jahren die Rechte an der österreichischen Eishockeyliga verloren. Du hast das mehrfach schon heute erwähnt, eines deiner Steckenpferde. Gemeinsam mit Konstanze Weiß und Philipp Attanina habt ihr da in den Jahren davor für wirklich tolle, abwechslungsreiche Übertragungen gesorgt. So, und dann sind auf einmal die Rechte weg. Mit welchen Maßnahmen kann man sich als Kommentator oder Moderator trotzdem so absichern, dass man seinen Job behält?
Das kann ich nicht hundertprozentig beantworten, weil wir gleichzeitig ein Riesenrechtepaket an internationalem Fußball erworben haben. Also als Eishockey zu Ende ging, das müsste jetzt gewesen sein, April 2021, war klar, dass wir mit der Saison 21-22 Champions League, Europa League, Conference League haben werden. Und ich glaube, da war die Jobsicherheit gegeben. Deswegen bin ich auch noch nie durch so eine Phase eigentlich hindurchgegangen, wo ich mal vielleicht ein bisschen zittern musste, weder bei Laola noch bei Sky. Und die anderen TV-Stationen habe ich ja quasi nur extern miterlebt. Das heißt, wenn da jetzt zum Beispiel Wiener Servus Hockey Night die Rechte weggefallen sind, nach 10 Jahren war ich ja nicht direkt bei Servus TV angestellt und musste da jetzt mir jetzt vielleicht auch keine Sorgen machen.
Gut, aber es zeigt, dass es durchaus Sinn macht, 2, 3 oder mehr Sportarten gut kommentieren zu können.
Das auf jeden Fall. Ich glaube, je breiter man aufgestellt ist, desto besser. Es soll halt vielleicht auch nicht in die Richtung gehen, dass man dann das Gefühl vermittelt, der kann alles kommentieren. Man soll dann schon auch seine Paradesportarten haben und dort auch zeigen können, was man kann. Aber grundsätzlich würde ich sagen, ist es nie verkehrt, links und rechts noch Alternativen zu haben. Also bei mir war es zum Beispiel dann über die Jahre neben Fußball und Eishockey der Tennissport, der hinzugekommen ist. Ich kann mich noch erinnern, da ist auch damals Wolfram Pirker auf mich zugekommen, ob ich mir das vorstellen kann. Ich habe aber damals zu der Zeit das Eishockey-Projekt von Konstanze Weiß vorübergehend übernommen und für mich war klar, es wird zeitlich einfach massiv eng. Und habe dem Wolfram damals gesagt, ich kann mir das jetzt noch nicht vorstellen. Bin aber dann im nächsten Jahr hineingewachsen, weil sich die Lage auch wieder etwas entspannt hat. Und bin seitdem beim Tennis dabei, dann auch über 2 Jahre hinweg die E-Bundesliga betreut, was auch eigentlich ein ja, recht cooles Erlebnis war. Vor allem, wenn man selber halt über viele Jahre sich mit FIFA oder anderen Sportspielen auseinandergesetzt auf den Konsolen und habe dann eigentlich ja fast vier Sportarten oder vier Live-Übertragungen abgedeckt und würde mal sagen, dass das auf jeden Fall kein Nachteil ist.
Du hast es gerade erwähnt, du hast bei Sky bisher Fußball, Eishockey, Tennis und E-Sports kommentiert. Jetzt eine hypothetische Frage. Wenn du für einen Tag den TV-Rechtekauf bei Sky übernehmen könntest, für welches Event würdest du dir die Rechte sichern, um es in weiterer Folge natürlich auch gleich selbst zu kommentieren?
Das ist eine spannende Frage. Und gar nicht leicht zu beantworten, weil Sky ja momentan relativ viele Rechte hat, würde ich mal gestehen. Wir haben die Champions League, wir haben die Europa League, wir haben die österreichische Bundesliga. Also für einen österreichischen Fußballfan eigentlich das Nonplusultra. Conference League natürlich auch noch. Die deutschen Kollegen haben die deutsche Bundesliga, Golf, die Formel 1. Also wenn ich jetzt mal von den Rechten ausgehe, die tatsächlich Sky gar nicht hat, dann wäre es vielleicht ein Eishockey-WM-Finale oder ein Fußball-WM-Finale. Das wären so die 2 Sachen, die mir spontan einfallen. Aber weil wir gerade in der Woche des Masters waren.
Ja, okay. Das habe ich nämlich geglaubt, dass das kommt. Aber fahr fort.
Würde ich wahrscheinlich das Masters kommentieren auf Sky. Das vielleicht bekannteste Golfturnier der Welt. Aber dadurch, dass Sky ja auch tatsächlich die Rechte an diesem Produkt besitzt, ergibt sich das vielleicht einmal in naher Zukunft oder in entfernter Zukunft von selbst.
Du hast das eh schon erwähnt, ihr habt ja auch die Creme de la Creme des Clubfußballs auf Sky, nämlich die UEFA Champions League. Und du bist in den vergangenen Monaten für deine Leistungen dann auch mit Reisen in die größten Stadien Europas belohnt worden. Du warst unter anderem in Lissabon bei Sporting Dortmund, du warst jetzt in Manchester bei City gegen Atletico Madrid, dass diese Spiele kommentieren dürfen. Kann man solche Momente dann auch richtig genießen oder ist man da fokussiert im Tunnel und ist es eh purer Stress, diese ganzen Reisen, die man da macht?
Also ich kann jetzt nur von den 2 Reisen sprechen, ich habe die sehr genossen. Also das war natürlich irgendwo auch Anspannung in Zeiten der Pandemie. Man hat gehofft, bleib fit, ich hoffe, das geht sich alles aus. Das ist dann schon mentaler Stress, würde ich sagen, weil man konnte es halt nie hundertprozentig sagen. Ich wäre auch vor ein paar Wochen im Old Trafford gewesen bei Manchester gegen Atletico. Dieses Spiel habe ich dann aufgrund von Corona verpasst. Manchester wurde nachgeholt, anderer Club, anderes Spiel, aber selber Gegner. Und ja, das sind schon Momente, die man richtig aufsaugt. Also ein Champions League-Abend in einem Stadion ist sehr speziell. Ich kann mich erinnern, ich war einmal bei einem Champions League-Spiel bei Puls 4 im Stadion mit. Das war damals mit Michi Gigerl. Ich war sein Kommentatorenassistent. Wir haben ja sehr viel Zeit in den Studios verbracht bei Puls 4 und Christian Eber hat damals dafür gesorgt, dass wir auch mal dazwischen so ein bisschen Goodie an Zuckerl kriegen, um einmal in ein Stadion auch zu kommen, und hat die ganzen jungen Kommentatoren auch mal mitgeschickt ins Stadion. Das war ein Erlebnis. Es war damals Juventus Turin gegen Chelsea. Das war damals ein 3:0 für Juve, das letzte Spiel von Di Matteo. Und da habe ich schon gemerkt, also Champions League im Stadion, das ist schon mit das Größte, was man erleben kann. Und so hat es sich auch jetzt angefühlt, sowohl bei Sporting als auch bei Manchester City, wenn man dann unten vielleicht noch am Spielfeld einen Aufsager macht, so wie es jetzt der Fall war, zweimal. Das ist schon groß. Und da ist man natürlich aufgeregt, aber das ist eine positive Aufregung, weniger Stress und mehr Genuss.
Und die Knie schlottern nicht mehr.
Die schlottern nicht mehr. Also das habe ich abgestellt. Ich glaube, ich war damals, und nochmal vielleicht, um auf das kurz zurückzukommen, bei dieser Eishockey-Zusammenfassung sogar nervöser als bei meiner ersten Moderation damals mit Toni Polster. Vielleicht auch aus dem Grund, weil wir diese Studiosendung mit El Clasico damals wirklich tagelang geprobt haben. Es war ja für Lola damals die größte Sendung bis dahin. Wir haben da tagelang nichts anderes gemacht, um das Setup zu testen, um alle Eventualitäten nochmal vorzubereiten. Und man geht dann in die Sendung hinein und sobald der erste Satz gesprochen ist, weiß man eigentlich, jetzt ist es live, jetzt geht's dahin. Jeder Fehler, der passiert, ist on air. Und das macht das on air für mich irgendwo auch leicht, weil viele immer sagen, wie kannst du so gut reden vor der Kamera? Wieso machst du keine Fehler? Bist du da nicht nervös? Nein, eigentlich nicht, weil sobald man live ist, kann man sowieso die Dinge nicht mehr beeinflussen oder ändern. Es passiert, was passiert, und deswegen ist man noch fokussierter und, glaube ich, fehlerfreier, als wenn man zum Beispiel etwas voraufzeichnet.
Mit den Sportrechten, die Sky derzeit hat, bist du ja eigentlich die ganze Woche unterwegs. Ob das jetzt Europacup ist, während der Woche, Admiral-Bundesliga am Wochenende, und. Also da gibt es ja ständig irgendetwas zu kommentieren. Wie bringt man da das Privatleben mit unter den Hut?
Würde ich lügen, wenn ich sage, das ist leicht. Gerade in den ersten Jahren habe ich sehr viel dem Job untergeordnet und auf einiges auch verzichtet, würde ich sagen, privat. Also wenn man dann halt am Samstag im Büro sitzt oder im Studio und andere machen Party oder gehen auf eine Geburtstagsfeier oder auf eine Hochzeit oder treffen die Familie, bin ich halt im Büro gesessen und habe Fußball kommentiert, was natürlich geil ist in einer Art und Weise. Auf der anderen Seite natürlich denkt man sich, wo ist so der Rest meines Lebens geblieben? Aber mir war es immer wichtig, den Job zu machen, den ich unbedingt machen will. Das ist der, den ich jetzt mache, dafür bin ich dankbar. Und ich würde mal sagen, es war es absolut wert, weil ich habe jetzt auch nicht unglaublich viel verpasst. Habe auch nicht das Gefühl, dass ich wahnsinnig viel nachholen muss und bin einfach glücklich und dankbar, dass ich den Job ausüben darf, der meine Passion ist. Ich wollte dem Sport auch irgendwo verbunden bleiben. Und um auf die Frage vielleicht nochmal dezidiert einzugehen, ja, es ist nicht immer leicht, unter einen Hut zu bringen, und ich würde jetzt mal auch sagen, es braucht eine Person, die das auch absolut versteht im Zusammenleben, was man da leistet, beziehungsweise was man halt auch für Abstriche machen muss privat. Denn ich würde mal sagen, die Norm ist jetzt schon, dass die Leute unter der Woche arbeiten und am Wochenende frei haben, und bei mir ist es tendenziell umgekehrt. Und deswegen muss man das akzeptieren können, würde ich mal meinen, mit jemandem zusammenzuleben, der so einen Job hat.
Wie sieht der Wochenablauf bei dir konkret aus? Weil es ist ja nicht nur so, dass du am Wochenende ins Stadion gehst oder zu einer Champions League Partie, dort deinen Kommentar sprichst, heimfährst und sonst da nichts machst für den Job.
Hat sich sehr verändert. Mein Wochenrhythmus in der Anfangszeit bei Sky war so, dass ich sehr viel im Büro war. Ich kam von Laola und war es gewohnt, dort einfach jeden Tag im Büro zu sein. Und wir haben ja kaum auswärts produziert bei Laola 1 TV. Und bin dann zu Sky gekommen und wollte diesen Rhythmus weiterleben und habe aber schnell gemerkt, da spürt sich nicht so viel ab hier im Büro, weil erstens einmal ist unsere Redaktion sehr aufgesplittet, sehr verstreut über ganz Österreich, das heißt, es sind auch nicht alle in Wien, und Punkt 2, es gibt auch gar nicht so viel bei Sky im Büro jetzt zu erledigen. Das, was ich in Sachen Kommentarvorbereitung, Moderationsvorbereitung mache, kann ich auch daheim machen, ist natürlich in Zeiten der Pandemie dann noch intensiver so geworden, in Zeiten des Homeoffices. Aber zu Beginn von Sky war es schon so, dass ich sehr viel auch im Büro war, dort geschnitten noch habe selber, mit einem Cutter auch geschnitten habe, Sendungen dort vorbereitet habe, geplant habe. Mittlerweile findet sehr viel von daheim statt. Je mehr Spiele, desto mehr Vorbereitung, desto mehr Arbeitstage. Aber grundsätzlich kann man, und das muss man schon auch sagen, sich die Tage selbst und gut einteilen. Also es bleibt mir überlassen, wann ich mich auf das Spiel vorbereite. Und deswegen ist es dann wiederum auf der anderen Seite für das Privatleben einfacher geworden, weil man dadurch natürlich flexibler ist.
Aber wenn du jetzt zum Beispiel die letzte Woche, also die Woche vor dieser Aufnahme skizzierst, was ist da von Montag bis Sonntag so ganz kurz im Schnelldurchlauf passiert? Weil das finde ich ja, wir haben das damals mit deiner Ex-Kollegin, mit der Sissi Gammauf-Leitner schon besprochen. Ja. Das finde ich geht in der Sport- und Medienbranche immer total unter. Also wir werden ja, glaube auch zu Recht, von vielen Menschen weltweit auch ein bisschen beneidet für unsere Jobs. Und ich glaube, da können wir auch stolz darauf sein, dass wir die Jobs, in denen wir arbeiten, auch erreicht haben. Aber was die Menschen vergessen, im Sport oder in der Medienbranche zu arbeiten, ist ja nicht immer nur lustig. Ich glaube, jeder von uns gibt auch oder opfert sehr viel. Und ich finde, dein Wochenablauf in der letzten Woche steht sinnbildlich dafür. Vielleicht kannst du das kurz einmal skizzieren.
Ja, da muss man einleitend sagen, es schaut nicht jede Woche so aus und internationale Wochen können stressig sein, aber wir haben natürlich auch Wochen, wo keine internationalen Spiele sind, wo am Wochenende unter Anführungszeichen nur österreichische Bundesliga ist und das sind dann schon auch entspanntere Wochen. Die letzte Woche war natürlich stressig. Ich bin am Montag nach Manchester geflogen am Vormittag, war dann tagsüber noch damit beschäftigt, mich ein bisschen vorzubereiten, weil wir erst am Dienstag eigentlich im Laufe des Tages noch so ein bisschen Manchester erkundet haben. Ich war dann auch bei Old Trafford. Und habe dann am Dienstagabend das Spiel kommentiert, bin dann Mittwoch direkt weitergeflogen nach München.
Aber gleich in der Früh? Ne?
Gleich in der Früh, rechtzeitig der Flug. Bin dann mittags angekommen, war mal mit Kollegen in München dann essen. Man muss dazu sagen, dass wir die internationalen Bewerber aus dem Sky-Studio in Deutschland, in München-Unterföhring, produzieren und wegkommentieren. Das heißt, wenn wir jetzt nicht in einem Stadion vor Ort sind, dann sind wir bei internationalen Spielen immer in Unterföhring. Das war eben auch meine Aufgabe dann für Donnerstag, wo ich in der Conference League Leicester gegen PSV Eindhoven kommentiert habe in der Konferenz. Und der Mittwoch war noch relativ entspannt, weil ich ja da grundsätzlich frei hatte, natürlich mich noch ein bisschen auf das Spiel vorbereitet habe für Donnerstag. Aber ich war dann auch im Studio drüben, habe mit den Kollegen ein bisschen Champions League geschaut. Also das war dann zum Runterkommen eigentlich ganz cool. Donnerstag dann eben Arbeitstag, Freitag Retour. Und dann beginnt schon wieder die Vorbereitung aufs Wochenende. Samstag habe ich mir ein bisschen eine Auszeit genommen, aber gestern dann eben im Studio gewesen, Rapid gegen Wolfsburg in der Konferenz kommentiert. Also das ist dann schon eine volle Woche. Das geht dann schon auch an die Substanz. Aber man hat dann schon auch wieder seine Wochen, wo es ruhiger ist und wo man auch wieder Kraft tanken kann.
Du hast teilweise davon gesprochen, dass die Vorbereitung sehr intensiv ist. Also vor allem bei Teams wie damals in der Champions Hockey League mit zwei russischen Mannschaften. Wo man
Metallurg Magnitogorsk gegen Salavat Ufa.
Herzliche Gratulation, dass du das immer noch weißt.
Ja, das weiß ich deswegen, um kurz vielleicht einzuhaken, weil das war mein allererster Live-Kommentar. Nico Strech hat mich damals ins Büro zitiert, hat gesagt, Guido, erklär mir mal, was ist ein Icing? Habe ich gesagt, na gut, das ist, wenn der Puck über zwei rote Linien hinweg geht. Gut, bist schon qualifiziert. Also klingt jetzt natürlich ein bisschen blöd. Er wusste schon natürlich, dass ich mich im Eishockey gut auskenne und da fachlich stark bin und kannte natürlich auch mein Talent und hat sich das dann auf jeden Fall zugetraut und zugemutet mir, dass ich da kommentiere. So leicht hat man jetzt natürlich nicht gleich kommentieren dürfen, aber war eine ganz lustige Geschichte, die mir auch immer in Erinnerung bleiben wird, ja.
Was aber Fakt ist, du hast zwar die Regeln gekannt, auf die Spieler hast du dich trotzdem vorbereiten müssen. Ja. Ich nehme an, dass es da immer wieder Spiele gibt, wo das heute auch noch der Fall ist. Also ich glaube nicht, dass du bei Sporting Lissabon gegen Dortmund jeden Sporting-Spieler aus dem FF gekannt hast vor dem Einsatz. Und dann musst du das immer wieder auch im Zug oder im Flieger erledigen. So, du bereitest dich vor, ich kenne dich, du bist neben Lorenz, glaube ich, mein ordentlichster und seriösester Freund, was den Job betrifft. Und du bist immer extremst detailliert auch vorbereitet, hast deine Zettel schön säuberlich eingeordnet mit Marker oder mit so Leuchtstiften die wichtigsten Stellen markiert, auch wieder Lorenz auf seinem Leitfaden zum Podcast, also ihr ähnelt euch da sehr stark. So, wenn man jetzt während dem Kommentar in deine Kabine hineingeht, wie kann man sich den Schreibtisch von Guido Friedrich vorstellen? Was liegt da alles an Informationen herum, die dir dann auch während dem Spiel helfen?
Da liegt sehr viel herum, alles eigentlich auch computergeschrieben. Also ich bin kein Freund der Handschrift, wobei ich sehr schön geschrieben habe in der Schule, wurde mir nachgesagt.
Es würde mich wundern, wenn es nicht so ist bei dir.
Also ziemlich zugekleistert, wobei es ist schon viel besser geworden. Ich kenne Kollegen, die sind da noch extremer. Also da kommt man rein und da schaut es aus wie frisch tapeziert. Es ist weniger geworden, man lernt auch mit weniger Infos in ein Spiel hineinzugehen und sie zu reduzieren und sich auf die wichtigen Dinge zu fokussieren. Aber es steht auf jeden Fall ein Laptop dort, wo meistens eine Statistikseite offen ist, wo man natürlich nochmal nachrecherchieren kann. Es liegt mein Handy am Tisch, weil ich schon auch immer ein bisschen drauf schaue während einer Live-Sendung, weil man manchmal auch Feedback kriegt oder einen Tipp oder jemand einen korrigiert vielleicht, und das kann schon weiterhelfen auch im Laufe eines Spiels oder einer Live-Sendung. Zettel wie gesagt, und sonst steht die Com-Einheit auf dem Tisch, die ist manchmal größer, manchmal kleiner, je nachdem wie modern oder alt, und zwischen ein und zwei Monitoren, und ist schon spannend. Also viele, ich kann ja das nicht mehr so einschätzen, weil ich das jetzt schon mittlerweile 13 Jahre mache, aber viele wollen das auch mal gesehen haben von meinen Freunden oder von meiner Familie und sagen, ah, das stelle ich mir total interessant vor. Und ich glaube, das ist schon was ein Zuschauer gerne mal miterleben würde wollen, also in einem Ü-Wagen zu sein oder einer Kommentatorenposition. Für uns ist das halt gängig geworden und normal, aber ich glaube schon, dass das spannend ist. Ja.
Na, definitiv. Also das kann ich auch selber bestätigen. Ich war, glaube ich, damals zu Servus-TV-Zeiten. Hast mir mit in die Kabine genommen bei den Vienna Capitals gegen Red Bull Salzburg. Ein historisches Spiel, die Caps haben 9-1 gewonnen. Ich glaube, es war damals eine Konferenz, wenn ich mich nicht ganz täusche.
Erste Servus TV, ja, Konferenz mit dem Kärntner Derby, ja.
Genau, das heißt,
unglaubliche Halbfinalserie damals.
Du hast dich, glaube ich, alle 3 Minuten einschalten und ich glaube, wir können da drin ein bisschen plaudern auch. So war es dann nicht bei 10 Toren. Aber ja, also wenn da draußen bei unseren Hörern jemand dabei ist, der unbedingt sowas einmal erleben will, sucht sich Kontakte von etablierten Kommentatoren auf LinkedIn oder Twitter raus und fragt das einfach einmal unter Einhaltung gewisser Sicherheitsbedingungen, lässt sich da sicher was arrangieren und ist ein ähnlich geiles Erlebnis, wie einmal im Cockpit eines Fliegers zu sein.
Du hast jetzt über 10 Jahre lang schon unfassbar viele Spiele kommentieren, moderieren dürfen in Österreich, viele TV-Momente miterleben dürfen, bist aber trotzdem jetzt erst gerade einmal Anfang 30. Wie schaut deine Zukunftsplanung aus? Welche Ziele hast du dir gesteckt?
Es gibt immer Ziele. Ich habe tatsächlich immer den Wunsch gehabt, eines Tages für Premiere damals noch zu arbeiten, jetzt Sky, Kommentator zu werden und für diese Firma zu arbeiten. Beides ist aufgegangen und das mit damals 26 Jahren. Also hätte ich mir nie träumen lassen, muss ich gestehen. Ich dachte immer, da hineinzukommen, dann tatsächlich auch zu kommentieren, wird schwer, vielleicht sogar unmöglich. Dass sich der Weg dann so ergeben hat, war natürlich Glück bis zu einem gewissen Teil, zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen zu sein, dann aber auch die Chance genutzt zu haben, des Timings und dann aber auch abzuliefern und sich zu entwickeln. Ich bin sehr happy bei Sky, würde ich sagen. Wir haben gerade jetzt ein unglaubliches Portfolio, deswegen sehe ich mich in den nächsten Jahren definitiv bei diesem Sender. Man weiß natürlich nie, was passiert, wie es weitergeht. Aber eines Tages sind sicherlich auch Großereignisse ein absolutes Ziel. Eine WM, eine Fußball-WM, eine Europameisterschaft, vielleicht mal Olympische Spiele kommentieren zu dürfen. Und wer sich in der Sport-TV-Branche auskennt, weiß, dass diese Rechte zumeist beim öffentlichen Rundfunk daheim sind. Also würde ich jetzt lügen, wenn ich sage, wäre vielleicht nicht mal ein Ziel, auch dort hinzukommen, um sich diesen Traum zu erfüllen. Aber da muss halt alles auch zusammenpassen in sämtlicher Hinsicht. Und deswegen ist das ein Ziel, aber würde ich mal sagen, auch noch weit weg.
Wenn du an deine 14 Jahre bei Lola 1 und Sky zurückdenkst, welcher war so dein Lieblingsmoment und an welchen erinnerst du dich heute vielleicht nicht mehr so gerne zurück?
Das ist richtig schwer. Mein Lieblingsmoment bei Lola Sky, Servus.
Mach da nichts draus, es wird noch schwieriger.
Es wird noch schwieriger, okay. Ich versuche einen zu finden.
Guido sucht. Wir wissen, wer sucht, der findet.
Ja, es sind die Highlights, über die wir heute teilweise auch schon gesprochen haben. Klar, es war das erste El Clasico, es waren erste Live-Kommentare für andere TV-Stationen, wie zum Beispiel für Servus TV. Ich erinnere mich, mein allererstes Spiel, was ich für Servus TV kommentiert habe, war das allererste und einzige Mal, dass Servus TV in dieser Eishockeyhalle war, nämlich bei Segeschwer war. Segeschwer war gegen den VSV 5:3, Emptynet, Christian Palkovic. Also das sind Sachen, die vergisst man einfach nicht. Und dann natürlich erstes Finale zu kommentieren für Servus TV. Ein erstes Spiel 7 kommentieren zu dürfen. Erstmals in einem Fußballstadion für Sky vor Ort zu sein. Dann ein Champions League-Spiel zu kommentieren. Dann bei der Champions League vor Ort zu sein. Ich würde sagen, alle Premieren haben etwas sehr Spezielles und bleiben sehr lang in Erinnerung. Also, und natürlich spezielle Events, zum Beispiel bei Servus TV haben wir einmal Arena Ice View übertragen in dieser riesen 15.000er Halle in Zagreb. Ich habe die Ehre gehabt, das Freiluftspiel in Pula zu kommentieren zwischen Zagreb und den Capitals. Auch ein unvergesslicher Moment. Also da gibt es ja viele. Zurückerinnern an einen eher ungünstigen Moment tue ich mir wirklich schwer. Es hat wenig Hopperlas gegeben, muss ich gestehen, über die Jahre. Es hat wenig Sendungen gegeben, die wirklich schief gegangen sind. Also ist das wirklich schwierig zu beantworten. Es ist mir nur eine Geschichte in Erinnerung geblieben. Und zwar war das ein Derby Madrileño, Real Madrid gegen Atletico, wahrscheinlich Copa-Finale oder Supercopa. Und die Sendung begann und wir hatten bei uns in der Greenbox immer einen Fernseher stehen, wo ich die Beiträge gesehen habe. Also wenn ich nicht moderiert habe, das waren die Füller, habe ich mir diesen Beitrag anschauen können. Da waren natürlich auch die Analyseszenen auf dem Monitor, von denen ich dann auch weggesprochen habe. Und die Sendung beginnt und der Fernseher war nicht auf stumm. Und jetzt hatte ich quasi wie Hans Huber bei den Schweden ein Delay, aber mitten im Raum. Und die Sendung beginnt, ich habe diesen Delay bei meinen ersten Sätzen und ich sage, okay, da muss ich jetzt kurz den Fernseher abdrehen, hol die Fernbedienung unter dem Tisch hervor, drehe den Fernseher ab und rede dann weiter mit meiner Anmoderation. Also das ist mir dann auch nie wieder passiert. Und ab da war natürlich immer der Blick nochmal kurz vor der Sendung, ist der Fernseher stumm. Das war so ein Hopperl, was mir in Erinnerung geblieben ist.
Du kramst ja bei jeder zweiten Frage irgendeine Anekdote aus. Du
hat schon was von Heinz Brüder.
Genau das wollte ich gerade sagen. Und das hat mich wiederum daran erinnert, dass du ja großer Alex Tristan-Fan bist und auch von ihm, glaube ich, immer wieder was abschaust oder lernst. Und dann fällt mir natürlich ein, dass der Heinz Brüller ja auch so ein bisschen in deinem Repertoire ist. Wie schaut der Guido Friedrich in 60 Jahren am Lehnsessel aus, wie er seinen Enkelkindern die Anekdoten von seiner Laola und Sky-Zeit erzählt?
Vielleicht ähnlich, ja. Vielleicht nicht ganz so detailliert wie Heinz Brüller, aber man sieht schon, ich bin jetzt 13 Jahre dabei und es sind schon wirklich auch lustige Geschichten dabei gewesen. Lustig zumindest für mich, ich hoffe auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die heute dabei sind. Aber ja, da wird es noch einige Anekdoten geben in den nächsten Jahren, die dazukommen und die das Ganze bereichern werden.
Kaffeehaus Talk, der Sportbusiness-Podcast für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Von und mit Lorenz Kirchschlager und Simon-Peter Karamzer.